Elfte Hoffnung. Nachdem ich aus der Gefangenschaft nach Istanbul zurückgekehrt war, wohnte ich mit meinem verstorbenen Neffen Abdurrahman, er ruhe in Frieden, zusammen in einer Villa auf dem Berg Camlica. Dieses mein Leben konnte man vom Standpunkte des irdischen Lebens aus betrachtet für Menschen meines Standes als das glücklichste Leben bezeichnen. Denn ich hatte mich aus der Gefangenschaft gerettet. An der Darul Hikmet hatte ich in meinem Beruf als Wissenschaftler entsprechend in höchstem Maße Erfolg mit meinen wissenschaftlichen Publikationen. Ich genoss ein hohes Ansehen und man hatte mich mit Ehren überhäuft. Verglichen mit anderen Wohnvierteln Istanbuls wohnte ich hier in Camlica, in der schönsten Gegend. Alle meine Angelegenheiten waren aufs Beste geordnet und es fehlte mir an nichts. Mein verstorbener Neffe Abdurrahman, ein hochintelligenter, idealgesinnter Schüler, wohnte bei mir und war zugleich mein Diener und Sekretär und mein Adoptivkind. Ich wusste, dass ich in dieser Welt mehr als andere glücklich war. Da schaute ich in den Spiegel. Ich erblickte weiße Haare auf meinem Kopf und in meinem Bart. Da wurde plötzlich mein Geist wieder so wach wie während meiner Gefangenschaft in der Moschee von Kostroma. Infolgedessen begann ich, die Umstände und Ursachen kritisch zu betrachten, mit denen ich in meinem Herzen verbunden war und die ich für den Angelpunkt meines irdischen Glückes hielt. Welche ich auch immer untersuchte, ich sah, dass sie faul, nicht des Interesses wert und trügerisch waren. In der gleichen Zeit beobachtete ich bei einem Kollegen, den ich für absolut loyal gehalten hatte, eine Unkollegialität und unvorstellbare Unzuverlässigkeit. Ein Widerwille gegenüber dem irdischen Leben überkam mich. Ich sagte mir in meinem Herzen, habe ich mich denn so völlig geirrt? Ich sehe, dass uns sehr viele Menschen in unserer Situation beneiden, wo wir doch in Wirklichkeit zu bedauern wären. Sind alle diese Menschen verrückt geworden? Oder werde ich jetzt selbst verrückt, sodass ich die Menschen, die diese Welt anbeten, für verrückt halte? Wie dem auch sei, erst jetzt erkannte ich mit dem Scharfsinn, den das Alter verleiht, die Vergänglichkeit der vergänglichen Dinge, für die ich mich interessiert hatte. Ich betrachtete mich selbst, erkannte schließlich meine Schwäche. Zu gleicher Zeit sagte mir mein Geist, der nach Ewigkeit verlangte und dem Vergänglichen aber verhaftet war, dass er für beständig erachtete, mit aller Kraft. Da nun einmal mein Körper vergänglich ist, was soll mir da noch aus dem Vergänglichen an Gutem zuteil werden? Da ich nun einmal hilflos bin, was habe ich da noch von diesen Hilflosen zu erwarten? In meinem Kummer sagte ich mir, es muss einen unvergänglich Unsterblichen, einen allmächtig Ewigen geben, der einen Ausweg findet. So begann ich ihn zu suchen. Zu dieser Zeit begann ich vor allem bei der Wissenschaft, die ich seit langem studiert hatte, Tröstung und Hoffnung zu suchen. Leider hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt die philosophische und die islamische Wissenschaft zusammen in mich hineingefüllt und irrtümlicherweise angenommen, dass die philosophischen Wissenschaften ein Mittel zur Vervollkommnung und eine Quelle der Erleuchtung seien, während doch alle diese philosophischen Fragestellungen meinen Geist über alle Maßen besudelt und mein inneres Wachstum behindert haben. Da kam mir plötzlich die Weisheit Gottes des Gerechten in seiner Barmherzigkeit und in seiner Freigebigkeit aus dem weisen Koran zu Hilfe. Wie in vielen Abhandlungen erklärt wurde, hat sie alle Befleckung durch diese philosophischen Fragestellungen von mir abgewaschen und mich gereinigt. Mit einem Satz gesagt: Die Finsternis des Geistes, die die Weisheit der Philosophen ist, erstickte meinen Geist von allen Ecken des Alls. In welche Richtung ich auch immer schaute, nach Licht suchte, In ihren Fragestellungen konnte ich kein Licht finden, keinen Atem schöpfen. Da zerstreute die Lehre von der Einheit, Tauhid, die mit dem Satz La ilaha illa hu, es gibt keine Gottheit außer ihm, von dem weisen Koran unterrichtet wird, alle diese Finsternisse durch ein überaus strahlendes Licht. Beruhigt atmete ich auf. Aber mein Ego und der Satan stützten sich auf den Unterricht, den sie von den Leuten des Irrweges und von den Leuten der Philosophie erhalten hatten, und griffen Herz und Verstand an. Der Angriff auf meine Seele und die Debatte mit ihr endete, Allah sei Dank, mit einem Sieg des Herzens. Diese Debatten wurden in sehr vielen Abhandlungen teilweise aufgeschrieben. Ich begnüge mich damit, hier nur einen von tausend Siegen des Herzens darzustellen, nur ein einziges Zeugnis unter tausenden Zeugnissen vorzulegen, um den Geist eines Teiles der alten Leute, die von Jugend an mit dem, was man die Weisheit der Fremden und die Wissenschaften ihrer Zivilisation nennt, und zum einen Teil ein Irrtum und zum anderen Teil sinnlose Problemsuche ist, ihren Geist befleckt, ihr Herz krank gemacht und ihr Ego aufgebläht hat, zu reinigen. Mögen sie vom Übel des Satans und vom Egoismus befreit werden und zur Wahrheit von der Einheit gelangen. Es geschah dies wie folgt. In Vertretung der philosophischen Wissenschaften sprach meine Seele zu mir: Alle Dinge im Universum stehen natürlicherweise in einer Wechselbeziehung zueinander. Jedes Ding hat seine Ursache. Früchte darf man von einem Baum, Getreide vom Feld erwarten. Warum soll man auch das unbedeutendste, kleinste Ding von Allah erwarten, von Allah erflehen? In dieser Zeit enthüllte sich mir das Geheimnis der Einheit, Tauhid, im Lichte des Koran auf folgende Weise. Mein Herz sprach zu dieser meiner Philosophenseele: Das unbedeutendste und kleinste Ding, wie auch das größte Ding, kommt unmittelbar aus der Macht des Schöpfers der Universen, geht aus seiner Schatzkammer hervor. Auf andere Weise kann es nicht geschehen. Die Ursachen sind jedoch nur ein Schleier. Denn die Geschöpfe, die wir für die unbedeutendsten und kleinsten halten, werden manchmal, wenn man sie erst einmal so betrachtet, wie sie erschaffen und künstlerisch gestaltet wurden, noch größer als die größten unter ihnen. Wenn eine Mücke vom künstlerischen Standpunkt aus betrachtet ein Huhn zwar nicht zu übertreffen vermag, so steht sie doch auch nicht hinter ihm zurück. Und wenn dem so ist, gibt es auch keinen Unterschied zwischen groß und klein. Und entweder ist das Ganze auf verschiedene materielle Ursachen zurückzuführen, oder alle Dinge gemeinsam sind einer einzigen Persönlichkeit zuzuschreiben. Wie aber der erste Fall unvorstellbar ist, so ist der zweite Fall notwendig und zwingend. Denn wenn alles einer einzigen Person, nämlich einem allmächtig Urewigen zuzuschreiben ist, da sich nun einmal aus der Weisheit und Ordnung alles Seienden mit absoluter Sicherheit ergibt, dass er ein Wissen besitzt, das alle Dinge umfasst, und da nun einmal in seinem Wissen der Maßstab aller Dinge bestimmt ist, und da nun einmal, wie wir mit eigenen Augen sehen können, ständig aus dem Nichts mit unendlicher Leichtigkeit unendliche kunstvolle Werke entstehen, und da nun einmal dieser allmächtig Allwissende, was auch immer er will, durch seinen Befehl Kun, Fayakun, sei und es ist, Sure 2, Vers 117, so wie man ein Streichholz entzündet, ins Dasein zu rufen vermag, so besitzt er auch, wie wir anhand von zahllosen starken Beweisen erklärt haben, und zwar besonders im 20. Brief und auch am Ende des 23. Blitzes bewiesen haben, eine grenzenlose Macht. Sicherlich beruht diese offensichtliche, wunderbare, spielerische Leichtigkeit auf diesem umfassenden Wissen und seiner gewaltigen Macht. Zum Beispiel, wenn man in einem Buch, das mit einer dem Auge unsichtbaren Tinte geschrieben wurde, ein Mittel aufträgt, das dafür bestimmt ist, diese Schrift sichtbar zu machen, so erweist dieses riesige Buch plötzlich für jedermanns Auge seine Existenz und macht sich selbst lesbar. Im allumfassenden Wissen des Allmächtig-Urewigen sind alle Dinge in ihrer eigenen Form und in ihrem vorgegebenen Maß entsprechend festgelegt. Diese unbeschränkte Allmacht trägt mit ihrem Befehl Kun, Fayakun, sei und es ist, Sure 2, Vers 117, mit dieser grenzenlosen Macht und einem alles durchdringenden Willen, mit spielerischer Leichtigkeit ihre Kraft, die eine Manifestation ihrer Macht ist, auf das Wesen des Wissens auf, so wie man ein Mittel auf diese Schrift aufträgt, um jedem Ding einen nach außen hin wahrnehmbaren Körper zu verleihen, ihn für das Auge sichtbar zu machen, um die Weisheit der Ornamente lesbar werden zu lassen. Wenn man nicht alle Dinge gemeinsam diesem Allmächtig-Urewigen zuschreibt, ihm, der alle Dinge Wissen hat, dann ist es notwendig, den Körper auch des kleinsten Dinges, wie einer Mücke, aus den meisten Elementen der Welt in einem nur ihr eigentümlichen Maßstab entsprechend zusammenzustellen. Zudem ist dies nur dann möglich, wenn die Zellen, die im Körper dieser winzigen Mücke arbeiten, das Geheimnis ihrer Erschaffung und ihre künstlerische Vollendung in allen Einzelheiten kennen. Denn aufgrund von Ursachen, die in der belebten oder unbelebten Natur liegen, kann offensichtlich und in Übereinstimmung mit allen Leuten von Verstand nichts aus dem Nichts entstehen. Also müssen Sie in jedem Fall zu Ihrer Hervorbringung zuerst einmal die Bestandteile zueinander bringen. Um welches Lebewesen es sich nun aber auch immer handeln mag, es enthält in sich von den meisten Elementen ein Exemplar und verkörpert in sich Muster der meisten Arten. Es ist so, als sei es eine Zusammenfassung des Weltalls gleich einem Samenkorn. Sicherlich ist es notwendig, in diesem Fall mit den empfindlichsten Messinstrumenten die Bausteine eines Baumes festzustellen, um aus ihnen ein Samenkorn zu konstruieren und die Bauelemente des Erdkreises zu ermitteln, um mit ihrer Hilfe ein Lebewesen zusammensetzen zu können. Es sind aber nun einmal die Ursachen, die in der unbelebten Natur liegen, unwissend und leblos, und verfügen über kein Wissen, sodass sie einen Plan, eine Liste, einen Entwurf, ein Programm aufstellen könnten, um danach eine unsichtbare Gussform zu schaffen, damit die einzelnen Zellen nicht zerfallen, sodass die Funktionsfähigkeit des Zellverbandes gestört würde. Weil aber Bildung und Gestaltung eines Baumes oder einer Fliege auf zahllose Arten möglich ist, wird sie auf eine einzige Form und Größe innerhalb einer unsehbar großen Anzahl von Möglichkeiten festgelegt. Dabei lösen sich die Zellen nicht aus ihrem Zellverband, obwohl ihre Atome sich gleich einem Sturzbach ständig erneuern. Vielmehr erfolgt der Austausch der Zellen geordnet in einem nie abreißenden Strom ohne Verwendung einer Gussform, unter Beibehaltung des Zellgefüges innerhalb eines geschlossenen Ganzen und allem, was lebt, wird seine vorgegebene Gestalt verlieren. Es ist offensichtlich, in welchem Grade dies unmöglich, unwahrscheinlich und weit davon entfernt ist, vernünftig zu sein. Sicherlich vermag dies jeder, der nicht blind ist in seinem Herzen, zu erkennen. Ja, entsprechend der Wahrheit, إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. Setzen sich alle Dinge außer Allah, die ihr anruft und anbetet, zusammen, so könnten sie auch nicht einmal eine Fliege erschaffen. Sure 22, Vers 74. und nach dem Mysterium des großen Koranverses könnten, selbst wenn alle die Ursachen, die in der unbelebten Natur liegen, sich zusammensetzen und einen freien Willen besäßen, diese auch nicht den Körper einer einzigen Fliege mit den dazu passenden Organen zusammensetzen. Und könnten sie ihn zusammensetzen, sie können dennoch nicht die in diesem Körper wirkende Ordnung aufrechterhalten. Und könnten sie sie aufrechterhalten, sie könnten dennoch nicht die Atome, die ständig ausgetauscht werden und in diesem Körper ihre Funktion beginnen, zur rechter Wirksamkeit veranlassen. Wenn also dies so ist, können die Ursachen zur Erschaffung von Baum und Fliege nicht diesen selbst zur Verfügung stehen. Das heißt also, dass deren tatsächliche Verfügung in den Händen eines anderen liegt. Ja, es gibt tatsächlich einen, der über sie verfügt. Entsprechend dem Mysterium des Koranverses: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. Eure Erschaffung und Wiederauferstehung ist nicht anders als die einer einzigen Seele. Sure 3, Vers 27. Erschafft er alle Lebewesen auf dem Erdkreis mit der gleichen Leichtigkeit wie eine einzelne Mücke. Er erschafft den Frühling mit gleicher Leichtigkeit wie eine einzelne Blume. Denn für ihn ist es nicht notwendig, erst vorher die Bestandteile beisammen zu haben. Von ihm geht der Befehl aus, Kun, Fayakun, sei und es ist, Sure 2, Vers 117, und er ruft in jedem Frühling außer den Grundbausteinen zu unzähligen, gerade für den Frühling so typischen Pflanzen und Tieren, auch deren unzählige Formen, Farben, Gestalten und Bedingungen aus dem Nichts hervor. In seinem Wissen sind die Pläne und Entwürfe, die Tabellen und Programme aller Dinge vorgegeben. Alle Atome bewegen sich seiner Anweisung folgend in seinem Wissen und in seiner Macht. Mit der spielerischen Leichtigkeit, wie man ein Streichholz entzündet, erschafft er ein jedes Ding. Kein Ding weicht auch nur um Haaresbreite von seiner Bahn ab. So wie die Gestirne sein gehorsames Heer bilden, so sind auch die Atome einem wohlgeordneten Heere gleich. Da sie sich nun einmal in ihrer Bewegung auf die urewige Macht stützen und nach den Grundsätzen des urewigen Wissens tätig werden, gelangen seine Werke mit Sicherheit seiner Macht entsprechend ins Dasein. Sieht man hingegen diese Individuen als unbedeutend und klein an, werden seine Werke dadurch nicht geringer. Mit seiner Kraft und Macht verbunden, lässt eine Mücke einen Nimrod elend zugrunde gehen, zerstört eine Ameise den Palast des Pharao, trägt ein Tannensamen, klein wie ein Stäubchen, einen Tannenbaum groß wie ein Berg auf seinen Schultern. Wie wir diese Tatsachen in vielen Abhandlungen bewiesen haben, vermag ein Soldat, versehen mit einem Soldbuch, betrachtet man seine Zugehörigkeit zum Kaiser, dergleichen Taten zu vollbringen, wie einen König gefangen zu nehmen, der 100.000-mal mächtiger ist als er. So also vermag jedes Ding, verbunden mit der urewigen Macht, wundervolle Kunstwerke zustande zu bringen, die 100.000-fach über die Naturgesetze hinausgehen. Kurzum, die Entstehung eines jeden Dinges, das in höchstem Grade kunstvoll ist und doch mit einer derartigen Leichtigkeit erschaffen wurde, zeigt, dass es ein Werk des allmächtig Urewigen ist, der ein allumfassendes Wissen besitzt. Anderenfalls wird es aufgrund hunderttausender Unmöglichkeiten nicht ins Dasein treten. Im Gegenteil, es wird aus dem Bereich des Möglichen der vorhandenen Umstände austreten und in den Bereich des Unmöglichen der nicht vorhandenen Umstände eintreten. Ja, sogar aus der Betrachtung der notwendigen Voraussetzungen ausscheiden und sich in die nicht in Betracht kommenden einreihen, weil von Anfang an Grundvoraussetzungen fehlen. Kein Ding wird Gestalt annehmen, vielmehr seine Gestalt verlieren und zu einem Unding werden. so schwieg denn meine Seele aufgrund dieser ins Einzelne gehenden, so starken und so tiefschürfenden und so offensichtlichen Beweisführung, nachdem sie vorübergehend ein Schüler des Satans und ein Anwalt der Leute des Irrweges und der Philosophie gewesen war. Lillahil Hamd, Allah sei Dank, ich bin nun völlig zum Glauben gelangt. Und ich sprach, ja, ich brauche einen solchen Schöpfer und Herren, der auch die unscheinbarsten Dinge kennt, die mir am Herzen liegen. Auch mein leisestes Flehen, so wie er das geheimste Bedürfnis meines Herzens erfüllt und diese riesige Welt in das Jenseits umwandelt, der diese Welt auflösen und statt ihrer das Jenseits errichten wird, um mir eine ewige Glückseligkeit zu verleihen. So wie er in der Lage ist, sowohl eine Mücke zu erfinden, als auch den Himmel zu erschaffen, so muss er auch die Sonne gleich einem Auge am Firmament befestigen und auch die Macht haben, jede Zelle in meinem Auge zu gestalten. Kann er aber eine Mücke nicht erschaffen, dann kann er auch nicht tun, was mir am Herzen liegt, dem Flehen meines Geistes nicht lauschen. Kann er die Himmel nicht erschaffen, dann kann er mir auch die ewige Glückseligkeit nicht verleihen. So also ist mein Herr der, der in der Lage ist, sowohl das, was mir am Herzen liegt, zu veredeln, als auch den Wetterhimmel in einer Stunde mit Wolken zu erfüllen oder von ihnen zu entleeren, das Diesseits ins Jenseits zu verwandeln, das Paradies aufzubauen, mir dessen Türe zu öffnen und zu sagen, los, komm herein! Nun also ihr, meine alten Brüder, die ihr, so wie ich, unglücklicherweise einen Teil eures Lebens mit lichtloser Philosophie und fremdlicher Wissenschaft verbracht habt. Versteht ihr jetzt den heiligen Erlass, den der Koran unablässig verkündet? La ilaha illa hu. Es gibt gar keine Gottheit außer ihm. Wie stark und voll Wahrheit er doch ist. Er ist auf keine Weise zu erschüttern, zu verletzen oder zu verändern. Versteht, wie dieser Glaubenssatz alle innerliche Finsternis auflöst und alle innerlichen Wunden heilt. Diese lange Erzählung wurde in die Hoffnungstore meines Altseins zum Teil ohne meinen freien Willen eingereiht. Ich wollte es nicht, sogar zögerte ich, als würde sie nur langweilen. Ich kann aber sagen, dass es mir so diktiert wurde. Wie dem auch sei, ich komme wieder zur Sache. Infolge der weißen Haare auf meinem Kopf und in meinem Bart und der Unzuverlässigkeit eines treuen Kollegen überkam mich ein Ekel vor jener Freude an dem irdischen, prunkvollen, äußerlich angenehmen und aufregenden Leben in Istanbul. Meine Seele suchte nach den geistigen Freuden anstelle von den Freuden, in die sie vernarrt war. Sie wünschte in diesem Zustand des Alters, der in den Augen der Gottvergessenen kalt, schwer und unangenehm ist, eine Tröstung und ein Licht. Falillahil Hamd, so sei hunderttausendmal Dank Gott dem Gerechten, fand ich anstelle all dieser weltlichen Freuden, die unwahr, abgeschmackt, ohne Ziel, ohne Sinn waren, die wahren, immerwährenden und erlesenen Freuden des Glaubens in dem La ilaha illahu, es gibt gar keine Gottheit außer ihm, und in dem Licht der Einheit Gottes. Ich erkannte, dass das Altsein, das in den Augen der Gottvergessenen kalt und schwer erscheint, in diesem Licht der Einheit Gottes sehr leicht, warm und lichtvoll ist. Meine älteren Damen und Herren, da ihr nun einmal den Glauben habt, und da ihr nun einmal die Pflicht und Bittgebete verrichtet, die den Glauben erleuchten und entwickeln, könnt ihr euer Altsein als eine ewige Jugend betrachten. Denn ihr könnt damit eine ewige Jugend erwerben. Das Alter, das in Wirklichkeit kalt, schwer und hässlich, finster und leidvoll ist, ist aber das Alter der Leute des Irrweges, ja vielmehr auch ihre Jugend. Sie müssen weinen und sagen, o weh, wie schade! Ihr, o meine verehrten gläubigen alten Leute, ihr sollt in Freude danken und sagen, Alhamdulillahi ala kulli hal. Dank sei Allah für einen jeden Zustand.